Liebe Gemeinde, hört den Predigttext aus Matthäus Kapitel 2, die Verse 13 bis 20. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich's dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, der da spricht: Hosea 11, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Halten an, was wohl Maria gedacht hat. Eine lange, beschwerliche Reise. Wir kennen dort niemanden in diesem Land. Wir schaffen das nicht, vielleicht, hat sie so gesprochen. Josef, von ihm wird gar kein Wort überliefert. Er nimmt einfach Maria und das Kind und geht. Dieses Paar kann auch stellvertretend stehen für viele tausend Flüchtlinge, die heute vor Angst und Erschöpfung fliehen, vor Bomben und Tod in Lebensgefahr. Diese drei waren nicht die ersten und auch nicht die letzten, die fliehen mussten, als die Machtgier des Herodes sie in die Fremde trieb. Und dort wiederholen sich die Erfahrungen aus Bethlehem. Es war kein Raum in der Herberge. Ich lese weiter. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, Kapitel 31, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Ich halte wieder an, in der kirchlichen Tradition wird am 28.12. der unschuldigen Kinder gedacht, die damals alle sterben mussten. Wir wissen aus der Lektüre, dass Jesus diese Gewalt des Herodes nicht erreichte, aber eben viele tausend andere Kinder dieser Gewalt zum Opfer fielen. Dieser Kindesmord des Herodes ist historisch umstritten. Es ist kein Beweis dafür da, aber zuzutrauen ist es ihm schon. Man weiß, dass er seine ältesten Söhne umbringen ließ, damit sie ihm nicht gefährlich werden konnten. Die koptische Kirche in Ägypten findet diese Flucht nach Ägypten sehr wichtig, und sie haben an den Orten, an denen er der Legende nach angehalten hat, Wallfahrtsstätten eingerichtet, und sie erinnern sich besonders daran, dass Jesus in ihrer Heimat in Ägypten ein Zuhause gefunden hat. Und dann die Verse 19 und 20. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef, im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Also sie konnten heimkehren. Erst einmal wieder dieser Mut, loszuziehen. Und ich frage mich, was wäre das für eine Welt, in der alle ein Zuhause und ein Auskommen hätten, wo alle ihren Platz finden könnten, wo alle dort leben könnten, wo sie herkommen oder wo sie sich zu Hause fühlen. Wenn man einmal an die Flucht nach Ägypten denkt, wie wir das tun, dann müssen wir verstehen, dass der Fluchtpunkt des Lebens Jesu gar nicht Ägypten ist, sondern im Grunde das größere Elend am Kreuz. Und dort sieht man, dass nicht mit Macht und Gewalt, sondern durch Liebe Jesus unser Heiland und Retter wird. Gott, den wir Christen als gütigen Gott verehren, der mutet seinem Sohn einiges zu. In einem Stall das Licht der Welt zu erblicken. Und dann, noch bevor er laufen kann, muss er fliehen, eben dieses Land, das die Israeliten damals angesehen haben als Zufluchtsort. Geht durch die Wüste, Symbol für die Lebensgefahr. Eben noch einmal am Ende seines Lebens sagt er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz, mit diesem Gott, der den Menschen, auch Jesus und seinen Eltern, so etwas zumutet, mit dem haben wir es heute zu tun im Evangelium. Und wir sind ja gewohnt, Gott in Machtkategorien zu denken, der Allmächtige, der Allwissende, so heißt es in den Katechismen. Und wir fragen, hat er zu wenig Macht gehabt gegenüber den Tyrannen, angefangen von Herodes? Warum zeigt er nicht diesen Leuten seine Grenze, ihre Grenze? Er lässt lieber den Herrn der Welt fliehen, als hätte er keine andere Wahl. Zählt denn bei Gott Macht und Reichtum? Das ist die Grundfrage, und die Antwort lautet: auf keinen Fall. Bei ihm zählt einzig die Liebe. Und für unseren Glauben ist die Macht Gottes gerade diese Liebe, diese todüberwindende, unausrottbare, rebellische Liebe. Dieses: ich bin da, ich bin bei dir. Trotz allem, ich weine deine Tränen, ich bin in deiner Freude, in deiner Angst, denn ich habe sie mitgelitten. Ich bin da, sogar bis in den Tod, gehe mit, ich gehe nicht mehr von dieser Welt weg, wenn ihr mich auch jetzt nicht seht. Das, kann man sagen, hat an Weihnachten angefangen, dieses Mitgehen Gottes, der sich mit dieser Welt verbindet. Und diese Liebe Gottes ist die einzige Macht, die die Mächte dieser Welt zusammenbrechen lässt. Oft sehnen wir uns nach dem Ende von Gewalt, das nach unseren Vorstellungen manchmal nur durch Gewalt oder mehr Gewalt erreicht werden kann. Und ganz rechtfertigend sagen wir: wir sind Pragmatiker. Aber da verraten wir die Grundprinzipien des Evangeliums. Ein Beispiel: derzeit versucht ja die türkische Regierung, ein Volk zu demütigen, die Kurden. Und doch je mehr sie diese verfolgen und die Untergrundbewegung zu zerstören und zu bombardieren, desto mehr Männer melden sich als Kämpfer für diese Bewegung. Gewalt gebiert wieder Gegengewalt. Und wie ziellos ist doch die Bombardierung Syriens, wie planlos. Gebiert sie nicht noch mehr Terror? Die Liebe, so sagt die Bibel, ist die einzige Macht, die Menschen, also uns und Gesellschaften, verändern kann, ohne dass Menschen dadurch zu Opfern werden. Und diese Liebe, sie hat etwas zu tun mit Geduld. Und Geduld hat etwas zu tun mit Diplomatie, mit langsamen Schritten. Ja, Gott lässt Jesus, den Gerechten, und seine Eltern nach Ägypten fliehen, aber, und das ist die Kernbotschaft, Gott geht mit. Gott geht mit ihnen, diese Liebe Gottes, und das ist die Grundlage des biblischen Glaubens, so wie der Gott Israels mit Abraham geht, der auf Gottes Geheiß seine angestammte Heimat verlässt, so empfängt Josef, der Vater Jesu, Gottes Weisung, die Heimat zu verlassen und in die Fremde zu gehen. Und wie Abraham ohne Widerrede Gottes Weisung folgt, so auch Josef und Maria mit dem Kind. Und wir sollten auch das Vertrauen haben, dass Gott im neuen Jahr mitgeht, auch in unsere Prüfungen, die auf unserem Weg sind. Nicht jeder von uns muss fliehen, aber jeder von uns hat Prüfungen auf seinem Weg, die auch manchmal den eigenen Glauben in Frage stellen, auch manchmal das eigene Selbstbewusstsein in Frage stellen, uns manchmal tatsächlich auf die Probe stellen. Und hiermit und in diesen Situationen lohnt es sich, sich daran zu erinnern, wie gehorsam und vertrauensvoll diese biblischen Männer und Frauen dort damals sich aufgemacht haben. Ja, dieses Evangelium, es spielt nicht zufällig in Ägypten. Natürlich, weil das Land reich war, flohen sie dahin und suchten Schutz. Aber in einem tieferen Sinn hat es auch damit zu tun, dass wir Christen unsere Wurzel im befreiten Gottesvolk Israel haben. Diese Kindheitsgeschichte, die eben eine Anspielung ist auf die Reise des Volkes Israel aus Ägypten. Ja, sie sagt, die Befreiung, die Rettung durch Gott, sie fußt auf der Rettung des Volkes Israel. Und damit ist gesagt, sie hat eine größere Bedeutung als nur meinen individuellen Seelenfrieden. Es ist eine Rettung, die damals beim Volk Israel das ganze Volk vor Tod und Verfolgung gerettet hat. Also es hat etwas zu tun mit irdischer, realer Not, aus der Gott rettet. Auch Jesus aus realer Lebensgefahr gerettet worden. Und somit auch für uns ein Hinweis darauf, dass Gott nicht nur uns ein wenig mehr Trost ins Herz gibt, was es ja auch sein soll, aber dass er auch die Kraft hat, Menschenleben zu retten, wirklich uns ein Auskommen zu geben, allen Menschen. Damit sind besonders die schutzlosen Menschen gemeint, die auch in unserem Land derzeit dorthin geflohen sind. Das ist also dieses Ganzheitliche der Rettung. Das ist ein wichtiges Moment dieser Geschichte. Und eben der Kontrast zwischen dem König Herodes und dessen Königsfamilie und dem König Jesus. Nicht der Gewaltherrscher wird siegen, sondern der arme und gewaltlose Jesus, der Prediger der Nächstenliebe und der Feindesliebe. Diese Nächsten- und Feindesliebe haben dann den längeren Atem. Das ist die wahre Königsherrschaft Gottes. Damit die einzige Weise, in der unsere Welt Frieden finden kann. Nicht durch Unterdrückung der Gegner, durch Niederringung, nicht den Siegesfrieden suchen wir, sondern den Frieden aus Gerechtigkeit. Wenige Worte sind es, die die Flucht nach Ägypten beschreiben. Nur eben, dass sein Leben dort damals schon bedroht war. Das haben wir gehört und wie Gott mitgegangen ist und gerettet hat. Es gibt im Pseudo-Matthäus-Evangelium noch andere Details dieser Reise. Und eins möchte ich mal lesen. Am dritten Tage ihrer Reise, so steht es in dem nicht-biblischen, pseudepigraphischen Evangelium, das sind Schriften, die die Bibel nicht aufgenommen hat, die aber auch viele Details der Kindheitsgeschichte liefern. Am dritten Tag ihrer Reise, nachdem sie weiterzogen, traf es sich, dass die selige Maria von der allzu großen Sonnenhitze in der Wüste müde wurde. Und als sie einen Palmbaum sah, sagte sie zu Josef, ich möchte im Schatten dieses Baumes ein wenig ausruhen. So führte Josef sie denn eilends zur Palme und ließ sie vom Lasttier herabsteigen. Als Maria sich niedergelassen hatte, schaute sie zur Palmkrone hinauf und sah, dass sie voller Früchte hing. Da sagte sie zu Josef, ich wünschte, man könnte von diesen Früchten der Palme holen. Josef sprach zu ihr, es wundert mich, dass du dies sagst, denn du siehst doch, wie hoch diese Palme ist. Und es wundert mich, dass du auch nur daran denkst, von den Palmfrüchten zu essen. Ich für meinen Teil denke eher an den Mangel an Wasser, das uns in den Schläuchen bereits ausgeht und wir haben nichts, womit wir uns und die Tiere erfrischen können. Da sprach das Jesuskind, das mit fröhlicher Miene in seiner Mutter Schoß saß, zur Palme, neige, Baum, deine Äste und mit deiner Frucht erfrische meine Mutter. Und alsbald senkte die Palme auf diesen Anruf hin ihre Spitze zu den Füßen der seligen Maria und sie sammelten von ihr Früchte, an denen sie sich alle labten. Im Gegensatz zu den Menschen eilt die Natur hier den Fliehenden, der Familie, zur Hilfe. Und wenn wir einmal schauen auf die Lage unserer Welt, dann wissen wir, dass heutzutage nicht Jesus das einzige Flüchtlingskind geblieben ist, sondern heute gibt es laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR 45 Millionen Flüchtlinge im Juni dieses Jahres und 46% der Flüchtlinge sind Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren. Somit denke ich, dass das Evangelium uns auch auf die Probe stellt, uns unseren Heiland in diese Reihe mit hineinstellt und ist einen Anruf an uns, dass wir mehr tun als die Palme. Also, dass wir dieses Prädikat christliches Abendland ernst nehmen und auch den Schutzlosen und Hilfsbedürftigen zur Hilfe kommen. Ganz praktisch, ganz irdisch, mehr als nur ein Herzenswunsch, mit Taten und mit dem, was notwendig ist. Denn wir können darauf vertrauen, die Macht Gottes, sie liegt in der Liebe, die zu Taten wird. Diese Macht Gottes, die am Ende gesiegt hat über den Tod, die gibt uns die Kraft dazu, heute das Nötige zu tun, um diesem Jesus zu dienen, dem Gott zu dienen, dessen Liebe wir preisen, heute und alle Tage. Amen.